Herzlich willkommen bei Zeit zu wachsen, dem Podcast für Eltern und Fachkräfte rund um bedürfnisorientiertes Leben und Arbeiten mit Kindern. Ich bin Andrea Dannhauser, Vierfachmama mit ADHS, Erzieherin und Coach. Schön, dass du hier bist. Hi und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Zeit zu wachsen. Ich habe heute eine Gästin, auf die ich mich ganz arg gefreut habe. Die ist nämlich aus Österreich und Österreich ist eins meiner Lieblingsländer, weil es eigentlich mein liebster Dialekt ist. Also nicht, dass es nur einen gäbe, ich weiß, da gibt es ganz viele. Aber du wohnst auch noch in der Ecke, wo ich es am schönsten finde, sprachlich tatsächlich. Und zwar ist es die Cornelia Drabnicek, eine Autorin, die also du hast schon mehrere Bücher geschrieben. Aber das Aktuelle hat auf jeden Fall ganz mit Neurodivergenz zu tun. Und da habe ich gedacht, passt du doch super eigentlich bei uns rein in den Podcast. Schön, dass du da bist, Cornelia, dass du dir Zeit genommen hast. Liebe Grüße an den Cousin und die Frau vom Cousin des Mannes. Du hast nämlich vorher gerade erzählt, du bist extra ausgewandert, weil bei euch daheim das Internet nicht funktioniert. Und die haben dir jetzt quasi Asyl geboten und du darfst da sitzen und mit mir aufnehmen. Finde ich ganz toll. Danke an euch. Magst du dich kurz vorstellen, Cornelia?
Gerne, ja. Also danke mal für die Einladung. Du hast schon erwähnt, ich bin Schriftstellerin und das schon sehr lange, also mehr als die Hälfte meines Lebens. Ich habe schon als Teenager begonnen zu schreiben und mittlerweile eben den vierten Roman veröffentlicht, aber ich mache nicht nur Romane, ich mache auch Jugendbuch, Gedichtbände, Kurzgeschichten und sogar Kinderbuch, aber auch nur den Text, nicht die Illustrationen. Es ist tatsächlich sogar mein zweites Buch aus dem Themenbereich der Neurodivergenz. Mhm. Das erste war ein illustrierter Jugendroman, der bei Belz erschienen ist, im Belz Verlag. Harte Schale, Weichtierkern hieß der und da ging es um den Bereich des Autismus-Spektrums, den man eben früher Asperger genannt hat. Und das erzähle ich, weil das eigentlich direkt hinführt auf diesen neuen Roman. Und zwar, weil ich sehr viel recherchiert habe, auch eben auf Social Media, weil als ich begonnen habe, diesen Jugendroman zu schreiben, da war gerade diese Neurodivergenzbewegung so in den Anfängen eigentlich, vor allem auf Instagram und TikTok und dergleichen. Und es ist einfach für eine Schriftstellerin von unschätzbarem Mehrwert, so viele verschiedene authentische Stimmen, Erzählungen, Lebensgeschichten, Situationen und vor allem auch wirklich Meinungen und Gedanken von Menschen, die das wirklich betrifft, zu kriegen. Und ich habe da wirklich Stunden verbracht, teilweise in der Recherche auf Instagram.
Und bist ins Hasenloch gefallen, gell? Das passiert uns ja gerne. Ins
Hasenloch gefallen. Das war das erste Babyjahr auch. Also es war Corona, wir waren zu Hause. Ich hatte ein Kind unter einem Jahr. Und irgendwie ist es aber dann passiert, dass, obwohl ich eigentlich zum Thema Autismus recherchiert habe, mir immer mehr auch ADHS-Content in die Timeline gespült wurde und in diese For You-Page und dergleichen. Und am Anfang dachte ich, ja, ADHS, das brauche ich jetzt nicht. Warum kommt denn das? Warum kriege ich denn diese Dinge überhaupt?
Und es hat dich gefunden, Cornelia.
Ja, es hat mich gefunden. Und es hat mich aus guten Gründen gefunden, weil mir das passiert ist, was vielen spätdiagnostizierten, vor allem Müttern passiert, nämlich, dass ein Kind ihnen aufzeigt, was in ihrem Leben alles eigentlich nicht so klappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Beziehungsweise, also mir ist es eher so gegangen, dass ich früher immer gesagt habe, ja, das und das und das, das ist mir alles nicht so wichtig. Und darum funktioniert das nicht und darum passiert das nicht, ist egal. Ja, also man kennt das ja, ne? Also wenn man jetzt Wissenschaftlerin ist, kann man sagen, okay, ich bin halt chaotische Wissenschaftlerin.
Ja, genau.
Wie das Labor aussieht, ist egal. Hauptsache die Ergebnisse stimmen. Als Schriftstellerin, da gibt's dann auch diese schönen Fotos von den berühmten
kreative
zugestapelten
Chaos,
Arbeitszimmern, wo dann überall Zettel hängen und dergleichen. Und dann hat man dabei ein kleines Kind und man möchte für das wirklich gern einen sauberen Boden, damit das krabbeln kann und eben freie Flächen und keine vollgeräumten Regale, aus denen was rausfallen kann und dergleichen. Man möchte einfach dann plötzlich für einen anderen Menschen eine Ordnung herstellen, die man für sich selbst vielleicht nie als wichtig empfunden hat. Und dann funktioniert das nicht. Und dann muss man für einen anderen Menschen mitdenken und Dinge einpacken. Und auf einmal hat man zwar 15 Dinge fürs kleine Kind mit, aber man hat die 15 Dinge, die man früher für sich selbst brauchte, um sein Sicherheitsnetz quasi so rund um sich herumzuweben, plötzlich nicht mehr mit, ne? Und dann hat man einen Arbeitstermin in Salzburg um 9 Uhr früh und muss sehr früh mit dem Zug losfahren und denkt sich, man kauft sich dann am Weg ein Frühstück und am Weg kommt man drauf, man hat kein Geldbeutel mit. Man hat keinerlei Zahlungsmittel einstecken und man muss jetzt 4 Stunden im Zug sitzen und hungern, bis man bei diesem
Oh Mann,
Termin ankommt und
du
dort jemand
Arme.
nett genug ist, einem zu versorgen. Also alle diese, und vor allem man wird ja dann immer unterbrochen bei seinen etablierten Routinen und dann
Ja.
passiert's nicht so wie früher, dass man vielleicht einmal im halben Jahr ohne Deo oder ohne Zähneputzen aus dem Haus
Ja.
geht, sondern dann passiert das wöchentlich. Und ich habe dann schon angefangen, in jeder Tasche, in jeder Schublade im Büro überall Ersatzdeos und Kaugummis und dergleichen zu bunkern, damit ich das überall ausgleichen kann. Und irgendwann hat dieser ADHS-Content plötzlich sehr viel Sinn ergeben, der da in meiner Timeline war. Vor allem, weil er mir eben eine Ausprägung von ADHS gezeigt hat, die mir nicht bekannt war. Nämlich eben die weibliche introvertierte Version von ADHS, die sich
Ja.
jetzt nicht in dieser Zappel-Philipp-Symptomatik präsentiert,
Ja.
obwohl eben die Mikrobewegungen ja auch ein nicht stillsitzen können sind. Also das an den Fingern herumkratzen, mit den
Genau.
Zehen herumspielen. Aber das ist dann halt Kleines. Man ist halt nicht so auffällig und das war mir nicht bewusst. Und im Rückblick erinnert man sich dann an so Sachen, wie dass die eigene Mutter schon immer gesagt hat, wenn dein Kopf nicht angewachsen wäre, würdest du den auch noch verlieren.
Entschuldigung, dass ich so lache, aber weißt du, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe? Ich glaube, 3 Millionen Mal.
Ja, und und alle diese Enttäuschungen, wenn man,
Ja.
also nicht nur die eigenen, auch die von anderen Leuten, die geglaubt haben, man macht Dinge absichtlich nicht oder man nimmt was
Ja.
nicht wichtig und vergisst
Das
es
tut so
deshalb.
weh, gell? Ja.
Und wo man dann eben schon als Kind quasi dafür bestraft wird oder zumindest beschämt wird, dass man halt was vergessen hat, das vielleicht das eigene Gehirn nie abgespeichert hat, ja.
Ja.
Wie wenn man das anders machen hätte können, ja. Und
Ja.
diese Coping-Mechanismen, die man entwickelt hat, ich meine, es kommt nicht von ungefähr, dass ich jedes Mal, wenn ich den Ort wechsle, an alle Taschen fasse und schaue, ob das Geldbeutel da ist, das Handy da ist, der Schlüssel da ist.
Ja, die Salzburg-Fahrt
Und
hat ein Trauma hinterlassen, ich merke schon.
das war, vorher habe ich das eigentlich auch
Ja.
immer schon kontrolliert, aber das Problem ist eben, es sind dann so viele Dinge, an die man denken muss, dass dann halt noch mehr
Ja,
durch das
irgendwann kannst du es
Dudelgehirn
nicht mehr
verfolgt.
jonglieren. Ja.
Ja, genau. Und eben mit der neuen Situation, ja, dann passiert was, was man nicht erwartet hat, zwischendurch. Und sobald eine Sache anders ist, kommt man aus diesem Rhythmus raus, den man sich vielleicht
Genau.
aufgebaut hat, und schon ist es weg, ne?
Ja.
Und natürlich ist einiges davon auch Mom Brain, ja. Also wir
Ja.
wissen, dass der Schlafentzug dazu beiträgt,
Ja.
dass diese neue Herausforderung natürlich auch ganz viel von dieser Bandbreite wegnimmt und es
Ja.
wurde auch wieder ein bisschen besser. Aber es wurde nie so gut, wie ich dachte,
Es
dass
ging
es
nicht
sein
weg.
müsste, ja.
Ja.
Und da sind wir ja beim nächsten Problem beim ADHS. Wir wissen, wir haben hohe Ansprüche an uns selbst, aber irgendwie klappt das dann meistens mit diesen Ansprüchen nicht so, ne? Und dann kommt natürlich der Ärger über einen selbst und diese Traurigkeit, warum man das nicht schafft. Die Trauer eigentlich, ne?
Ja.
Ja.
Voll.
Alle
Und
diese
einfach,
Dinge.
also wir haben ja so, du sagst es, wir haben so hohe Ansprüche an uns, gerade wir Mamas,
Ja.
also und gestehen uns auch echt wenig zu. Also ich muss sagen, habe erst vor ein paar Jahren angefangen, da hat irgendjemand mal zu mir gesagt, ja, würdest du das auch so zu deiner Freundin sagen, wenn die einen schlechten Tag
Ja.
hat und da wäre das passiert? Und ich gesagt, nein, natürlich nicht. Aber zu mir, also wir sind schon auch sehr hart mit uns selber, gell? Und auch wieder so ein ADHS-iges Ding, also so ein gewisser Perfektionismus. Obwohl wir das überhaupt nicht erreichen können, schwingt eigentlich immer mit. Wir wollen es immer besonders gut machen, habe ich das Gefühl.
Genau. Und das alles, diese lange Vorgeschichte, führte dazu natürlich, dass mal eine Schriftstellerin Interesse daran hat, das auch literarisch zu verarbeiten. Also das Buch, da muss ich jetzt wieder
Ja.
kurz ausholen, es heißt jetzt, der Roman heißt jetzt, ich erzähle von meinen Beinen. Und
Kommt
es
man jetzt
klingt
erstmal nicht auf
erstens
ADHS, gell?
genau, aber das hat den Grund, weil begonnen hat das eben als Kurzgeschichte oder als Idee für ein Konzept von einer Geschichte von einer Frau, die an alles denken muss. was so weit eben geführt wird, dass sie, also um alles aufrechtzuerhalten, es funktioniert, dass sie auch an Dinge im Körper denken muss, an die man normalerweise nicht denken muss. Und das beginnt eben mit dem Gehen, mit ihren Beinen. Also es fällt ihr auf, als sie einfach einmal stehen bleibt und nicht weiß, warum sie steht. Und sie dann realisiert, dass sie wirklich aktiv an jeden Schritt denken muss. Und das geht dann immer weiter. Und so hat eben der Kern des Buches begonnen. Und für mich ist Schreiben immer irgendwie so, also ich mache auch viele Schullesungen, weil auch Kinder- und Jugendbuchen erklärt das dann immer, das ist wie wenn eine Perle in einer Muschel entsteht. Also es kommt was rein, eine kleine Irritation, ein Sandkörnchen, was auch immer. Und man beginnt das dann mit Perlmutt zu umschließen, bis dann die fertige Perle da ist. Das ist das Buch. Also das heißt, Bücher entstehen vielleicht auch durch das ADHS bei mir überhaupt nicht geradlinig, sondern eben in Schichten, in vielen verschiedenen Schichten, die sich dann auch zwischendurch, ja, vielleicht muss man es mal durcheinander wirbeln, das kann man bei einer echten Perle natürlich nicht, aber das kann man bei einem Buch sehr schön machen, also dass man es wieder aufbricht und neu zusammensetzt. Das heißt, das Buch ist jetzt im, wenn es in der ersten Entstehungsphase noch gar nicht das ganz fertige Buch, sondern da schreibe ich eigentlich nur mal auf und alle Dinge, die ich glaube, die drinnen sein müssen. Und da kommen noch Sachen dazu. Also ich finde, man kommt dann in so einen wachen Zustand hinein, wenn man an einem kreativen Werk arbeitet, wo man so ganz aufnahmebereit wird und die Sachen überall sieht. Ja, und dann immer Verknüpfungen herstellt, Verbindungen findet und das dann einfließt. Und mir hat ganz lang auch eine Rahmenhandlung gefehlt und dergleichen. Und das kam dann aber zufällig durch Dinge, die im wirklichen Leben passiert ist, sind, also es gab bei uns in der Gegend wirklich letztes Jahr, also eigentlich vor 1,5 Jahren, eine große Überschwemmung, ein Hochwasser. Und ich war mitten in einer wichtigen Phase noch des Schreibens in dem Buch. Und man lebt dann ja so mit seinen Figuren. Und dann dachte ich eigentlich so, ja, wie würde die reagieren, wenn das passiert?
Wenn bei der das jetzt wäre.
Genau, in ihrem geistigen Zustand. Und dann dachte ich, die würde eigentlich ganz unerhört reagieren. Und das war auch so ein schöner Einstieg eigentlich. Und das hat dann diese Rahmenhandlung eigentlich gemacht von dem Buch. Also das war gar nicht geplant jetzt im ersten Moment, aber das ist so ein Beispiel dafür, wie das passiert. Und so beginnt ja das Buch. Also sie erklärt ja gleich auf der ersten Seite, der Fluss ist gekommen, na, das Wasser ist gekommen, aber sie hat selbst nicht so reagiert, wie sie dachte, sie würde darauf reagieren. Nebenbei erzählt sie auch noch, dass sie fast die Küche abgefackelt hätte, die Nacht davor. Weil Klassiker, aber die Figur weiß ja selbst nicht, dass sie ADHS hat oder zumindest sagt sie nicht, dass sie es vielleicht vermuten würde, sondern es ist ja eigentlich ein Familienroman. Es geht um diese Frau Mitte 40.
Das ist die Walli, gell? Ich finde den Namen auch Walli, total
genau.
Schön.
Ja. Es ist dann beim Vorlesen immer schwierig, weil die Mutter heißt Walburga und die Tochter Valerie, also heißen beide Walli. Ich fand das ganz lustig beim Schreiben, aber jetzt bei meinen Lesungen.
Aber zum Vorlesen ist dann schwierig.
Ja, ziemlich kompliziert, aber es funktioniert ganz gut. Ich erkläre die Leute da immer vorher auf und die finden das dann auch immer ganz lustig. Und das ist ja, also die Namen, das ist auch ein bisschen so ein Running Gag im Buch. Und es geht eigentlich darum, dass die Tochter, die Valerie, die ADHS-Diagnose bekommt, so am Übergangsalter zum Gymnasium, wo es ja auch der Walburga sehr wichtig ist, dass die Tochter aufs Gymnasium geht, was der Mann auch nicht versteht. Und da geht es auch viel da schon in den Gesprächen um Potenziale, nicht genutzte Potenziale, vorhandene Potenziale und dergleichen.
Das ist aber dann Wallis Problem eigentlich, weil das in ihr schlummert, dieses eigentlich hätte ich so viel gekonnt, aber ich habe das nicht ausgeschöpft, oder?
Genau, ja. Und man möchte das dann fürs Kind. Und sie hat natürlich das Gefühl, sie wurde von außen davon abgehalten. Man muss sich aber dann mit der ADHS ja irgendwann dann die unangenehme Frage stellen, hätte ich es denn wirklich gemacht oder gekonnt, wenn das außen mich nicht abgehalten hätte.
Ja.
Also es ist so subtil, also es blättert sich so langsam auf, ja, dass diese Mutter eben auch definitiv neurodivergent ist. Und sie befindet sich da schon so am Rand einer Überforderung, die eben immer größer wird. Und dann im letzten Drittel des Buches oder am Ende des zweiten Drittels kumuliert in diese eigentlich Kurzgeschichten-Idee, die ich von damals hatte, also in diesem Zusammenbruch, der mit den Beinen beginnt. Ja, also Das war jetzt wahrscheinlich eine sehr neurodivergente Art, dieses Buch zu erklären, und jede Agentin würde die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das kein
Ja,
guter Pitch war.
Neurotypische Agentinnen, mein Gott. Du, ganz ehrlich, also ich wage zu behaupten, dass ungefähr mindestens 50%, wenn nicht mehr, der HörerInnen auch neurodivergent sind. Insofern sind die das Quoten von mir sowieso, weil ich auch im Podcast immer hin und her springe. Also wer schnell im Kopf ist, kann hier zuhören, die anderen, für die tut es
Genau. Also ich hab so eine Logline, so eine Pitchline für Agentinnen und neurotypische Menschen. Das sage ich immer: Frau mittleren Alters hat ein Kind, das ADHS diagnostiziert hat und Medikamente bekommen würde, aber sie nimmt die Medikamente selbst. Das funktioniert bei
Alleine
denen
finde
ganz
ich sehr
gut.
geil. Genau, das finde ich nämlich voll schön, das habe ich auch gesagt, so, wie cool. Also die Walli, die ja von ihrem Leben auch irgendwie massiv überfordert ist, weil die hat ja 1000 Bälle in der Luft, versucht alles hinzukriegen, wie es halt auch so als Mama oft ist. Du musst für alle mitdenken, nicht nur für dich selber. Jetzt ist für uns ADHSlerinnen ja schon selber für uns das hinzukriegen, und dann sollst du es für eine ganze Familie machen. Hund, Katze, Maus, Kinder, am besten auch noch den Mann. Und dann nutzt sie die Gelegenheit und nimmt quasi dann die Medikamente der Tochter.
Ja, aber das haben wir ja alle irgendwo so im Hinterkopf. Also es gab ja vor 10 Jahren, gab es mal diese Artikel über diese Soccer-Moms in den USA.
Ja.
Die auch diese getakteten Alltage haben, wo die 15
genau.
Kinder zu 5 verschiedenen Hobbys bringen müssen und dann eben auch anfangen, das Ritalin und das Adderall
zu nehmen.
Das Ritalin
der Kinder zu nehmen.
Ja, genau. Das hat man irgendwie so im Hintergrund, aber da hat niemand jemals drüber nachgedacht, ob die Frauen das vielleicht tatsächlich brauchen würden, sondern da war das einfach so, ja, die haben da irgend so ein Performance-Problem.
Die dopen sich halt.
Ja, und das haben halt, glaube ich, viele in unserer Generation auch noch so im Hinterkopf. Und das spielt eben rein.
Ja.
Aber man muss dazu sagen, weil du jetzt gesagt hast, am besten für den Mann auch noch, der Matthias im Buch, der ist jetzt kein schlechter Ehemann. Also die teilen sich ja schon wirklich die Arbeit relativ gut auf, und er macht ja viel. Was er nur nicht macht, ist sich in alle diese Projekte hineinziehen zu lassen. Und da ist ja auch die Frage, also was ist...
Müsste er das?
Ja, müsste er das. Also was ist legitimes, gemeinsames Interesse am Wohnraum, am Garten, was auch immer, an der Planung des Familienlebens? Und was ist, ADHS-Projektismus quasi?
Ja, stimmt. Das muss man ganz klar sagen, weil, also ich denke schon, das kennen vielleicht viele von euch, die zuhören, dieses abends noch anfangen umzuräumen und dann so, ich muss jetzt diese Wand streichen, weil ich in irgendeiner Zeitschrift das gesehen habe und ich brauche exakt diese Farbe, und wir haben die nicht da, wir haben nur weiß, und dann kippe ich halt so lange irgendwas rein aus meinem Haus, was ich finde, bis es vielleicht annähernd, dass da jetzt ein Partner, Partnerin daneben sitzt und sich denkt, sorry, aber nee, also ich brauche das jetzt nicht, ich will jetzt meine Ruhe.
Dafür bin ich nicht zuständig.
Genau, finde ich jetzt auch legitim. Also mich ärgert es, wenn es um Dinge geht, die Kinder betreffen, oder wenn jemand allgemein überhaupt kein Interesse hat quasi daran, wie es im Haus ist, aber so diese Spezialprojekte, da müssen wir uns schon an die eigene Nase fassen, gell? Das kann man niemanden, mal abgesehen davon will ich es auch gar niemanden aufdrängen, weil ich habe ja dann eine ganz genaue Vorstellung davon, wie das sein muss, und die kann niemand außer mir verstehen. Und dann macht man es eh am besten allein, weil sonst muss der allen alles tausendmal erklären.
Wäre schon gut, wenn irgendjemand da wäre, der die letzten 40% dann immer macht.
Ich wollte gerade sagen, mein Problem ist halt, ich mache das total super bis zur Mitte ungefähr, und dann geht mir die Energie aus und auch der Elan und halt einfach Dopamin, und dann geht's halt leider nicht mehr. Und dann wäre es echt super, wenn du, oder auch so Handwerker, die dann nur kommen und so retten, die dann sagen, ja, nee, natürlich können sie alles vorher allein machen, ich komme dann und mache das zu Ende. Das wäre super. Also wenn ihr sowas hört, das wäre eine gute Nische für Handwerkerinnen.
Einmal tatsächlich einen Handwerker da, der leider offenbar auch ein ADHS-Problem hatte, weil der hat auch was zu 80% fertig gemacht und hat dann einen neuen Job bekommen und ist nie wieder gekommen. Und du brauchst jetzt wahrscheinlich nicht zu raten, um zu wissen, dass es immer noch zu 80% fertig ist.
Aber wie geil. Ich hatte vor 5 Jahren mittlerweile einen Schreiner da, der gesagt hat, ja, er macht die Tür jetzt notdürftig, damit es wieder gescheit zugeht, aber er braucht einen Ersatzteil, das muss er bestellen, er fährt in den Urlaub und dann kommt er wieder. Ist jetzt 5 Jahre her. Also ich habe auch nie eine Rechnung bekommen für das, was er gemacht hat. Ich hoffe, vielleicht ist er einfach in Urlaub geblieben, ich weiß es nicht, aber ich glaube auch, der hat uns einfach vergessen. Deswegen,
okay,
ich bin froh, dass ich nicht ins Handwerk. Ja, also das ist was mich völlig fasziniert. Da könnte ich könnte nie ins Handwerk gehen. Ich habe auch mal eine ganz tolle Doku gesehen, ich glaube auf Arte. Da ging es um einen Theaterintendanten oder so. Und der hatte immer so wahnsinnig geile Projektideen. Und der hat gesagt, er hat hochgradig ADHS, er hat die besten Ideen, aber es funktioniert bei ihm nur, weil sein Team genau weiß, der spuckt die Ideen rein und der fängt mit Vollgas an. Genau, und wir übernehmen dann den Rest. Weil sonst hat er gesagt, würde
dieses Team für das eigene Leben kaufen.
Boah, ich glaube, die musst du dir ranziehen, Cornelia. Also wenn ihr da Interesse habt, wenn ihr jetzt super neurotypisch seid und sagt, ich räume total gern anderer Leute Zeug auf oder mache anderer Leute Projekte fertig, die Cornelia und ich hätten Interesse. Und ich glaube noch ein paar mehr.
40%.
Genau. Wie macht man das denn als Jobbeschreibung? Wie nennt man sich dann? Ich überlege gerade, der Reste, die Resterampe.
Die Beenderinnen.
Die Beenderinnen.
Das klingt also eher nach Auftragsmord.
Schon so ein bisschen, gell? Also ein Auftragsmord, den ja, würde ich vielleicht auch nicht zu Ende bringen. Ich glaube, ich würde dann denjenigen vielleicht umbringen und dann aber sagen, oh, Leiche entsorgen, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock. Fällt bestimmt nicht auf, wenn es hier liegt. Wächst schon, tritt sich.
Ich glaube, man wird einfach so viel kaputt machen dabei und Spuren hinter. Also
wahrscheinlich. Oh, boah, Cornelia, ich weiß jetzt nicht, ob du fürs Krimi-Genre zu haben bist, aber hast du nicht Bock, über eine Auftragsmörderin mit ADHS zu schreiben, weil ich hätte total Lust, das zu lesen.
Das ist jetzt die lustigste Idee, aber ich fürchte, sie bleibt bei 60% an irgendwo stecken. Aber ja,
vielleicht
ja,
kann ich die letzten 40 mal, okay, machen. Aber das fände ich tatsächlich, nee, aber es ist ja wirklich, da muss ich auch gleich fragen, jetzt bist du Schriftstellerin. Gut, da hat man normalerweise Deadlines, oder? Oder veröffentlichst du selber? Nee, du hast ja Verlage, also hast du eine Deadline?
Ja.
Wie schaffst
also du? Ich zwinge meine Verlage, mir Deadlines zu geben.
Weil sonst geht's ja nicht. Also im Endeffekt, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast eine Idee, du gehst zum Verlag, dann sagt der, bis dahin brauchen wir so und so viel. Und dann fängst du die Nacht vorher an zu schreiben. Oder?
Nein, nein. Eigentlich ist es so, ich bin ja jetzt in keinem Genre und auch in keiner Lebenssituation, wo man jetzt jedes Jahr oder alle zwei Jahre wirklich ein Buch rausfeuern müsste. Das gibt's eben im Krimi-Bereich oder im Romance-Bereich oder im Fantasy-Bereich, wo wirklich das Leute reinschreiben und dann drauf geachtet wird und Leute vielleicht sogar das Interesse verlieren, wenn dann nichts mehr kommt. Ja. Also zwischen meinen Romanen, da sind die Verlage immer ein bisschen traurig, dauert schon so seine 5 Jahre. Und das hat gute Gründe, weil was mir natürlich passiert ist, jedes kurze Projekt mit einem fixen Honorar und einer fixen Deadline wird vorher erledigt.
Ja, natürlich. Das ist für mich total logisch.
Ja, es ist auch total logisch. Und das heißt, man schreibt dann immer sehr lange, dann tut man oft ein halbes Jahr in Wahrheit gar nichts an dem Projekt. Aber ich finde, dass die Projekte am Ende dadurch gewinnen. Weil sie so eine lange Entstehungszeit haben, dass sie eben organisch wachsen, verwachsen können in dem Sinn. Man kann die so verdichten, man kann so viele Querverbindungen machen. Als Kind, ich habe gern Krimis gelesen als Kind und dann dachte ich immer, wie wissen die am Anfang schon, wo die alle Indizien und Hinweise platzieren müssen, damit der Leserin, der Leser das. Und die Wahrheit ist, die Autorin schreibt das nicht vom ersten bis zum letzten Satz und hat die ganze Geschichte im Kopf, sondern die platziert das dann natürlich später drinnen.
Ja, macht Sinn.
So, wie? Ja, und das mache ich eben mit meinen Büchern auch. Also ich schreibe die dann dreimal um. Und ich finde, die Geschichte wird eben reichhaltiger dadurch, ja. Also
ja,
komplexer,
absolut,
tiefer. Und das ist das Schöne auch an diesen langen und vielleicht auch komplexen Entstehungsphasen. Aber und wenn es keine Deadline hat, das ist eben der Punkt, wenn es keine Deadline hätte, dann würde es nie fertig werden.
Ja.
Und das Schöne ist, wenn man dann mal genug hat, dann kann man eben zum Verlag gehen, zumindest in meiner Situation, wenn man eben schon mehrere Bücher veröffentlicht hat und sagt, würdet ihr das veröffentlichen, wenn es fertig ist? Und dann sagen die ja zu diesem und jenen Vorschuss. Und dann gibt es einen Vertrag und dann stehen dann genaue Termine drinnen. Und zu jedem Termin gibt es halt auch eine Teil des Geldes. Ne? Also quasi beim Vertragsabschluss gibt es Geld. Das ist schon mal die Belohnung dafür, dass man so viel gearbeitet hat. Und ein bisschen Vorausbelohnung. Ja. Aber dann gibt es eben Geld bei Manuskriptabgabe. Das Geld bei Veröffentlichung. Das heißt, man hat das dann in so wirklich so schöne, mehrere kleine Stücke geteilt, wo auch immer ein Happen Belohnung wartet auf einen.
Das
was
ist
sehr
ja
gut
perfekt.
Ist. Ja, das ist perfekt. Genau, so funktioniert es dann. Aber ja, ich starte auch immer mit großer Freude und vielen, vielen Ideen los. Und nach den ersten 40 Seiten denke ich mir, das Buch wird nie fertig. Und dann dauert es 4 Jahre bis.
Aber es wird fertig. Also ich meine, die Wally ist jetzt fertig geworden und die anderen ja auch.
Genau, also
Was mich noch interessiert. Also
Literatur ist ja, ja. So quasi das Hobby immer schon von mir. Also ich habe als Kind auch wahnsinnig viel gelesen und
ja,
ist
schön.
auch so ein bisschen zum Glück, also das Vorlesen und alles, das funktioniert dann schon als
Ja.
es doch auch nicht nur als ärgerliche Arbeit, sondern eben als Spaß. Also es wird sonst nicht funktionieren.
Du gehst quasi auch in Schulen, hast gesagt, dann liest vor. Ich finde das ja total cool. Ich glaube, ich muss mal bei uns in der Schule Bescheid sagen, dass wir mal dringend so eine österreichische Autorin brauchen. Muss halt dann ein Mädchen da bleiben oder so. Was mich noch total interessiert ist, also wenn es bei dir auch so ist, ganz viele Menschen mit ADHS haben ja diese RSD, also diese krasse Angst vor Ablehnung und dieses Empfindlichkeit gegenüber Kritik, die man sehr persönlich nimmt. Und jetzt als Autorin, als Schriftstellerin, wenn du was abgibst, natürlich, ich meine, das wird lektoriert, da kommen Hinweise. Also allein das ist schon, finde ich, ständig dann immer nochmal so, kannst du das vielleicht nochmal umschreiben, kannst du das nochmal umformulieren? Mhm. Also wie gehst du damit um? Und allgemein dieses, du veröffentlichst was, wo ja ganz viel Herzblut von dir drin steckt. Und ich wage zu behaupten, auch schon ein großes Stück Cornelia wahrscheinlich in vielen der Bücher, nicht in allen vielleicht. Aber wenn das, also diese, wenn das veröffentlicht wird und du dann drauf wartest, wie das Publikum quasi drauf reagiert, wie vielleicht die Presse drauf reagiert, und manchmal sind ja vielleicht doch welche dabei, die sie entweder verreißen oder es wird überhaupt nicht erwähnt, was einen enttäuscht. Wie gehst du damit um? Ist das schwierig für dich oder hast du ja schon ein dickes Feld zugelegt?
Beides. Also es kommt beides. Also das ist natürlich auch eine Sache der Exposition, der Übung oder der Gewöhnung. Ich war eben schon als Jugendliche auf so Jugendliteraturwerkstätten.
Krass.
Und damals war das alles politisch auch sehr inkorrekt und sehr brutal. Also das sagt man sich dann einfach gegenseitig an den Kopf. Ja, ich finde den Text jetzt gar nicht gut, der macht gar nicht, was der machen soll und hin und her.
Ja.
Da haben teilweise Leute wirklich quasi aufgelöst, die Räume verlassen, da wurde auf die Gefühle keine Rücksicht genommen. Da lernt man dann schon auch, das zu einem gewissen Teil eben einerseits nicht persönlich zu nehmen, weil es ist nur ein Text von vielen, den man geschrieben hat. Und man schreibt nicht immer gleich gut und man lernt aber auch, die Kritik zu sortieren. Also nicht, wenn ich 5 Leute frage, kriege ich 5 unterschiedliche Meinungen.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass ich alles berücksichtigen muss und ich kann auch gar nicht, weil teilweise sind die Meinungen genau entgegengesetzt.
Ja.
Das geht nicht. Das heißt, ich kann überlegen, vor allem wenn wir 3 von 5 Leuten das Gleiche sagen, warum sie das sagen, wie ich das dann sehe und ob das wertvoll ist für mich, wenn ich das dann anders machen würde. Das heißt auch nicht, dass ich das dann genau so ändern muss, wie die Leute glauben, dass es anders gehört, aber es muss vielleicht anders gemacht werden, aber dann mache ich es auf meine Weise. Wenn dann das, also mit einer Lektorin ist das Spannende, da hatte ich immer das Glück, dass ich eigentlich sehr gute, sehr nette Lektorinnen hatte, die auch von vornherein gesagt haben, was ich anzeichne, ist auch nur ein Hinweis und wenn ich was hinschreibe, ist das ein Vorschlag. Das heißt nicht so, dass wir das machen müssen, sondern du kannst das dann annehmen oder du kannst ein Argument bringen, warum du das anders machen wolltest. Mittlerweile ist es eigentlich so, dass ich glaube, mittlerweile sicher mehr als die Hälfte der Dinge, die meine Lektorinnen anzeichnen, einfach übernehme, weil es ja eh nur weil es eh klar ist, warum. Und dass wir dann vielleicht über ein Drittel maximal halt diskutieren.
Ja.
Weil ich mir vielleicht Gedanken drüber gemacht habe, schon mehrmals im Entstehungsprozess und es einen guten Grund gibt, warum das dann eben so dort steht. Oder dass die halt vielleicht nicht wissen, was ich mir gedacht habe, da müssen wir drüber reden und dann kommen wir drauf, ja gut, dann müssen wir das aber woanders vielleicht noch anders machen, damit das an dieser Stelle hier verständlich ist. Das Schwierigste ist immer der Punkt, wenn man das Buch zum ersten Mal in die Welt hinausschickt, weil man natürlich auch sehr neugierig ist. Ne? Positive Rückmeldungen geben natürlich Dopamin, das möchte man sich gerne abholen. Dann ist aber natürlich die Gefahr, dass auch negative Rückmeldungen dabei sind. Und was ich aber auch schon gelernt habe, ist, dass ich es im ersten Moment immer sehr viel negativer lese, als es in Wahrheit ist. Da andere Leute fragen kann, ob die das auch so verstehen. Ja, dann kann man zum Beispiel sagen, ich habe jetzt diese Rückmeldung bekommen und das regt mich auf. Bitte lest ihr das mal, findet ihr das auch so negativ oder überhaupt so schlimm? Und dann sagen die dann, naja, ich finde, das ist eigentlich gar nicht so schlimm, das ist maximal neutral oder das ist eh sogar positiv overall. Dass man das dann mit Abstand nochmal liest. Ja. Cool. Das ist eine Sache. Und das zweite ist, wie vorher schon gesagt, man kann es nicht allen recht machen und man muss es auch gar nicht allen recht machen, weil nicht jedes Buch ist für jede Leserin, jeden Leser gleich gut. Und manchmal treffen sich ein Buch und eine Leserin, die nicht zusammenpassen.
Da hast du absolut recht. Da würde ich auch gleich mal fragen, für wen, also ist das Buch in Anführungsstrichen nur für Eltern, die halt vielleicht auch sowas bei sich vermuten oder für Eltern mit Kindern von ADHS? Oder, also ich hätte ja schon fast eher das Bedürfnis zu sagen, ich schenke es vielleicht jemand, bei dem ich mir das Gefühl habe, der versteht das nicht so gut, mit was ich jetzt struggle oder so ein bisschen als wie, guck mal, hier ein total lustiger Roman. Und dann denkst du dir, vielleicht lernst du auch noch was dabei. Oder wen hast du da so im Kopf?
Tatsächlich habe ich beim Schreiben immer nur das Buch im Kopf, jetzt gar nicht so unbedingt eine genaue Leserinnengruppe.
Ist auch gut, weil sonst wäre es wieder so, ich muss es allen recht machen. Also du schreibst es ja für dich, du schreibst es für die Geschichte.
Ja, und das Schöne ist aber, also man macht dann so Sachen wie zum Beispiel bevorablesen.de, wo dann sehr viele verschiedene Leute im Lesereindruck in Rezensionen posten und dann sieht man, wer sich für das Buch interessiert hat und wie die das für ihr eigenes Interesse fanden. Und aus dieser Analyse kann ich sagen, es funktioniert sowohl für Leute, die selbst ADHS haben, als auch Menschen mit ADHS-Partnerinnen und Partnern, weil die dann eben verstehen, was im Kopf von denen ausgeht. Es funktioniert auch für Eltern mit ADHS-Kinder, weil die halt den Struggle verstehen und diese Erschöpfung, die auch damit kommt, ein neurodivergentes Kind zu haben. Und ja, also viele verschiedene. Man muss sich einlassen ein bisschen auf den Erzählstil, weil es ist ja von der ADHS-Denkstruktur geprägt. Also wenn man jetzt eine Leserin ist, die schnell verloren geht in kürzeren Szenen, vielen Szenen wechseln, Gedanken einschüben und so dergleichen, dann kann das schwierig sein. Ja, das habe ich gesehen, dass das ein Problem ist manchmal vielleicht. Aber sonst, wie gesagt, Männer, Frauen gleichermaßen auch, was ich schön fand, also es waren eben auch Rezensenten, Buchhändler und Redakteure schon jetzt, die mir Rückmeldungen gegeben haben, denen das auch sehr gut gefallen hat. Wir vergessen ja auch, dass wir jetzt immer sagen, wir sagen jetzt vielleicht manchmal weibliche Ausprägung, aber es ist halt einfach eine Form von ADHS und es gibt durchaus auch Männer, die diese Form von ADHS haben.
Ja, da kenne ich etliche, die auch völlig untergehen und die auch ganz spät diagnostiziert werden deswegen.
Genau, und die sich dann auch wiederfinden in diesem Buch und die das emotional auch ganz stark berührt, muss ich sagen, habe ich schon erlebt. Und ich finde einfach, das ist, also was mir am meisten gefallen hat, ist das verbindende Element, was durch das Buch kommt. Was es ja auch auf Social Media schon ein bisschen gibt, durch diesen Trend, die echten Sachen herzuzeigen. Also jetzt nicht das aufgeräumte Wohnzimmer herzuzeigen im Video, sondern zu sagen, ja, da hinten liegt jetzt noch der Gewandhaufen, der sich vielleicht heute noch magisch auflösen wird oder nicht. aber trotzdem mache ich dieses Video. Und dieses Buch ist ja... da geht's auch ganz viel um diese Scham, ne? Also sie will ja auch nicht, dass jemand reinkommt und das sieht im Haus, wenn nicht aufgeräumt ist.
Ich auch nicht, wenn ihr zuhört, also bei mir darf auch keiner rein.
Diese soziale Isolation und diese Selbstgeißelung, die da immer folgt. Und wenn wir über diese Sachen reden und von denen lesen und wissen, dass wir nicht alleine sind, und ein bisschen nachsichtiger mit uns selbst, freundlicher, aber dann auch mit unseren Bekannten, Freundinnen, Familienmitgliedern. Ja? Also das nimmt einfach so einen Druck weg und es gibt so eine Verbundenheit, so eine, wie soll man sagen, fast Schwesternschaft, ne? Dass man sagt, ja, ist halt so.
Ja, da finde ich voll. Und das ist eigentlich auch das, was wirklich gut tut. Also dieses Wissen, du bist nicht allein damit, du bist nicht der Freak, sondern es gibt ganz, ganz viele Menschen, denen es genauso geht und die sich aber auch genauso schlecht fühlen dann oft deswegen. Ja. Also ich bin sehr froh, dass es die Walli jetzt gibt quasi und die rausgeht und so ein bisschen Werbung macht für uns und einfach auch sagt, jede stinknormale Mama, jeder stinknormale Papa, dem geht's vielleicht so. Die tun alles, um nach außen hin irgendwie dieses Bild aufrechtzuerhalten, aber es ist so anstrengend und irgendwann gehen die Beine nicht mehr Schritt für Schritt, sondern irgendwann bleibt man stehen, weil man nicht mehr kann. Weil das ist ja bei der Walli auch so, die klappt ja irgendwann dann zusammen.
Genau. Ja.
Ja,
und also das, was vielleicht halt also was ich gemerkt habe, wenn neurotypische Menschen das Buch rezensieren, dann schreiben die immer von den Routinen im Alltag und dass man da ja einfach durchgeht und am Abend froh ist, dass alles wieder geklappt hat. Aber was sie dann vielleicht drinnen sehen können oder dann auch bemerken, ist, dass diese Routine ja gar nicht Routine ist in dem Sinn, sondern jedes Mal wieder neu bedacht werden muss und von jeder Kleinigkeit aus der Bahn geworfen werden kann und wie anstrengend das ist. Also dass die Dinge nicht einfach sind, aufstehen, Zähne putzen, Brot schmieren, was auch immer, ja.
Genau.
Sondern dass das nicht automatisch abläuft und man nachher dann Luft holt und sagt, puh, ja, war anstrengend, aber wir haben es, sondern man kommt halt nachher dann drauf, man hat eine Sache vergessen und dann macht man sich eine halbe Stunde fertig wegen dieser einen Sache, die man vergessen hat. Und dass das halt dann nicht aufhört und dass das dann auch vielleicht abends nicht aufhört und dass der Schlaf beeinträchtigt ist und alle diese Sachen, auch eben soziale Dinge, ja, also die glauben dann vielleicht, man hat den Geburtstag vergessen, weil sie sind einem nicht wichtig und in Wahrheit man eben 3 Tage vor dem Geburtstag dran gedacht, 2 Tage vor dem Geburtstag dran gedacht, einen Tag vor dem Geburtstag dran gedacht und nur an dem Tag ist in der Früh irgendwas passiert, was einem abgelenkt hat und dann vergisst man zu gratulieren. Ne?
Oder es ist halt 4 Uhr morgens, wenn man dran denkt und dann denkt man sich, ja, jetzt kann ich auch noch nicht schreiben, weil so geht's mir immer und abends schlafe ich dann ein vor lauter Müdigkeit, am nächsten Tag dann gratuliere ich nachträglich, obwohl ich eigentlich schon an den Geburtstag gedacht habe.
Ja, und dann fühlt man sich immer schlecht, weil es nachträglich war. Ne?
Ja, also mittlerweile, man muss halt auch seinen Freundeskreis echt sortieren. Also ich habe mittlerweile gemerkt, dass wenn Leute da so starr sind und so unnachgiebig und dieses, ja, na mein Gott, dann hast du halt ADHS, aber deswegen kannst du ja nicht immer irgendwie diese ADHS-Karte ziehen, die auch kein Verständnis dafür haben, dass man vielleicht immer sehr knapp oder ein bisschen unpünktlich kommt. Nicht, weil es einem nicht wichtig ist, sondern weil halt einfach immer irgendwas passiert und die Zeit nicht so gut eingeschätzt werden kann. Ich bin da mittlerweile
rigoros. Wenn man zu früh kommt, das wäre ja auch schlecht, weil dann müsste man wieder eine Viertelstunde draußen sitzen und warten, bis man reingehen kann.
Ja, genau. Also ich komme oft zu früh. Ich komme immer entweder zu früh oder zu spät. Also ich sitze entweder irgendwo im Auto oder stehe rum. Ich habe auch immer ein Buch dabei oder lese am Handy irgendwas oder so. Oder höre einen Podcast dabei.
Es ist nämlich unhöflich, zu früh zu kommen, weil der andere vielleicht noch nicht fertig ist, seinen ganzen Unordnungskram wegzubringen.
Genau. Also ich finde, die Königsdisziplin, das kann ich auch, ist erst zu früh zu kommen, 20 Minuten im Auto zu sitzen und dann aber aus Versehen 5 Minuten zu spät reinzugehen, weil du dann die Zeit übersiehst.
Oder eine halbe Stunde Zeit zu haben, sich zu denken, dann kann ich noch ganz schnell was erledigen auf dem Weg und dann dauert es 10 Minuten länger und dann kommt man erst zu spät, ja. Genau.
Ja.
Als wäre man nicht pünktlich weggefahren.
Als wäre man nicht pünktlich weggefahren. Also das kenne ich tatsächlich auch sehr, sehr gut und kann ich sehr, sehr gut. Ja, ich sehe schon, Cornelia, wir haben da, also die Wally und ich haben ganz viel gemeinsam. Ich glaube, du und ich auch.
Man kann ja dann nicht alles reinschreiben. Also wir sind dann noch nachträglich oder auch in den
ist dir noch so viel eingefallen?
Dinge eingefallen, wo dann der Verleger gesagt hat, jetzt reicht's auch mal, also man muss nicht alles
aufzählen. Tausend Seiten Roman, es wird dann Krieg und Frieden.
Genau.
Aber wer weiß, vielleicht gibt's ja mal eine Fortsetzung von der Wally. Vielleicht gibt's mal ein Wally, Wally befreit sich völlig und keine Ahnung, führt die ADHS-Revolution an. Wir wissen's noch nicht.
Nein,
mal schauen. Also ich fände es tatsächlich, ich fände es schön, ich begleite ja, ich lese auch sehr gerne und ich liebe das total, Figuren zu begleiten, die sich über einen langen Zeitraum entwickeln. Weil du das Gefühl hast, das sind Freunde.
Meistens zu langweilig, wenn ich nichts Neues anfangen kann. Also das müsste dann schon ein sehr neues Konzept für die Wally sein, damit es dann nochmal funktioniert.
Vielleicht wird ja die Wally die Auftragsmörderin, weil es ihr jetzt einfach reicht. Weißt du? Vielleicht will die Wally mal ganz neu anfangen. Also wenn ihr den habt, dann könnt ihr der Cornelia ja schicken. Nein, aber verstehe ich auch. Also ich brauche auch dann sehr viel Neues. Das würde mich sonst zu Tode langweilen und ich würde da nichts zustande bringen. Ganz sicher.
Genau.
Verstehe ich absolut. Ja, hey, danke,
das
Cornelia.
Also in dem ersten Roman nämlich auch immer schon gefragt, ob es dann später mal eine Fortsetzung gibt. Und ich habe immer gesagt, ja, vielleicht, wenn sie mal alt ist. Aber
schauen wir. Ja, genau. Wenn dann so eine ganz andere spannende Perspektive oder so noch da ist.
Dass genau, du sagst, andere Lebensphase oder so. Das vielleicht
ja, das genau. Ja, klingt cool. Oder ein Prequel. Kannst ja die Wally als Kind schreiben. Das macht man ja gern bei Serien, wenn die gut laufen, gell? Oder das auch stimmt. Bei Büchern. Also, ne, so ist ja nicht. Ja, wir gucken, also wir warten gespannt.
Ja, Origin Story.
Genau, also denk mal drüber nach, Cornelia. Aber ich, wie gesagt, ich hänge noch an der Serienmörderin. Ich fände das ganz toll. Ja, ehrlich gesagt. Du denkst mal drüber nach. Also, wenn ihr noch Fragen habt zu dem Buch, dann schreibt gerne der Cornelia. Du bist ja auf Instagram bist du unterwegs. Auch so findet man dich. Und kauft euch vor allem unbedingt das Buch. Ja, genau. Kauft euch vor allem unbedingt das Buch. Da, ich erzähle von meinen von Beinen.
Genau.
Genau. Also den Titel allein, ich musste so lachen, als ich gelesen habe, weil ich dachte, wie geil, dass da überhaupt nichts von ADHS oder Chaos im Kopf oder irgendwas. Ich erzähle von meinen Beinen. Da hätte ich jetzt erstmal an so Restless Leg Syndrome oder so gedacht, was ja auch nicht selten ist.
Aber sag mal den Beinen, dass sie still sein müssen und du hast das im nächsten Moment.
Ich wollte gerade sagen, also ich kenne das ja, dass meine Beine immer irgendwie, wobei die ständig irgendwo hingehen, wo ich nicht drüber nachdenke. Aber ich finde den Gedanken auch schön, dieses, eigentlich muss ich alles ganz gezielt ansteuern, weil ich sonst halt mich ja irgendwo versandle, so im Tag und in der Aufgabe und verschluckt werde von der Zeit. Also sehr schön. Das heißt, ihr wisst jetzt, was ihr lesen könnt im nächsten Urlaub oder auch so. Nehmt euch aber ein paar Tage frei und lest es am Stück durch. Wir sind da ja nicht so. Kann man bei dir irgendwie auch so signierte Ausgaben oder so direkt dann bestellen? Das machen ja manche Schriftstellerinnen oder eher nicht? Oder wie ist die
Betrieb? Das habe ich ganz früher mal gemacht, aber das war ein bisschen kompliziert, vor allem mit dem Versand nach Deutschland, der ist sehr, sehr teuer.
Und dieses Zurückschicken, oder? Also überhaupt verschicken.
Genau.
Also Sachen verschicken, da bräuchte ich ja auch eine Assistentin dafür oder einen Assistenten.
Aber was ich natürlich mache, ist, wenn ich Lesungen habe und die Bücher, die in Buchhandlungen betreut werden, dass ich dann manchmal noch mehrere von den Exemplaren signiere. Das heißt, dass dann auch Leute, die nur in diese Buchhandlungen kommen, obwohl sie jetzt nicht unbedingt zu dieser Lesung gekommen sind, dann dort ein signiertes Exemplar bekommen können.
Ach, das ist cool. Okay.
Ja, in Deutschland habe ich jetzt, im Juni bin ich bei einem Literaturfestival in Wetzlar, also in der Nähe.
Wetzlar, das ist ja gar nicht meine Ecke. Wieso kommst du nicht nach Bayern?
Ich war gerade erst in München im März tatsächlich bei den Wortspielen.
Ach Menno, wenn ihr das gewusst hättet, Cornelia, dann hätte ich dich besucht da. Aber dann schaue ich mal, vielleicht bist du ja doch irgendwann in meiner Ecke, auf jeden Fall. Und ansonsten, Buchhandlung eures Vertrauens. Ihr wisst ja, man muss nicht beim großen A die Bücher bestellen, weil die sind im Buchhandel genauso schnell und die brauchen das Geschäft dringend. Und es ist am nächsten Tag da und man muss nicht auf den Postboten warten, ist auch schön. Wünsche ich dir ganz viel Erfolg mit dem Buch, Cornelia, mit den anderen auch. Also ich muss auch dein Jugendbuch unbedingt, also dieses, wo es um Autismus-Spektrum geht, unbedingt noch lesen. Was hat es gesagt? Harte Schale, Weichtierkern.
Genau.
Das brauche ich definitiv, weil es gibt viel zu wenig Jugendbücher, die sich mit dem Thema befassen und das finde ich total schön. Da hast du mich gleich nochmal als Leserin gewonnen. Schau, wer weiß, vielleicht lese ich deine Gedichtbände auch noch. Ich bin ja sehr loyal, wenn mir mal jemand taugt, lese ich alles, was der geschrieben hat. Genau. Dann schon, ist gut, oder solche Leserinnen braucht man. Du, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Komm gut heim. Ja. Du sagst, bei euch schneit es irgendwie gerade. Ich hoffe, du musst nicht
falsch aufkalten. Die Flocken werden immer größer. Es ist ein Wahnsinn.
Das ist echt abartig. Also bei uns regnet es gerade. Ich hätte jetzt tatsächlich auch lieber große Schneeflocken vielleicht, aber wer weiß. Schaufelst dir halt den Weg nach Hause frei. Wenn du das nächste Buch schreibst, denk an mich. Schreib mir gern wieder.
Ja, gerne.
Ja, dann darfst du gerne
ganz was anderes gehen.
Das macht ja, finde ich ja auch. Also ich mag das ja auch, dass es spannend ist und dass du, das merke ich schon, du hast viele Themen, die dich interessieren. Das ist ja auch total ADHSig. Dieses Hans Dampf in allen Gassen, hätte man früher gesagt, gell?
Genau.
Überall irgendwie Interesse zu haben, finde ich ja super schön. Gib mir genauso. Also melde dich ruhig gerne.
Gerne.
Wir haben ja, irgendwie biegen wir es schon hin, dass es was mit Familie zu tun hat. Die Brücke kriegen wir schon geschlagen. Ja? Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen guten Verkauf natürlich fürs Buch und
Dankeschön.
Hoffentlich bis bald, Cornelia.
Bis bald. Tschüss.
Wenn du Fragen oder ein Wunschthema hast, was ich gern behandeln soll, dann schreib mir doch bitte einfach an info@ad-bedürfnisorientierte-beratung.de. Bis zum nächsten Mal bei Zeit zu wachsen.